Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Um etwas an gegebenen Zuständen zu ändern, braucht es Menschen, die Zeichen setzen. Und das geht ganz ohne Gewalt. Eine zum Himmel gestreckte Faust in schwarzem Handschuh zum Beispiel. Für den einen mag das nichts Großes sein. Was kann eine hochgestreckte Faust schon bewirken? Aber es ist wie so oft die Macht der Bilder, die die Maschinerie dann in Gang bringt. Die zwei Männer, die ihre Fäuste in den Himmel gestreckt haben, sind zwei Athleten der USA. Beide schwarz, beide Medaillengewinner. Bei den Olympischen Sommerspielen 1968. Tommy Smith und John Carlos hießen die beiden Sprinter. Und ihr Zeichen, so klein es auch zu sein scheint, gehört zu den bekanntesten politischen Protestaktionen des 20. Jahrhunderts. Warum? Sprechen wir drüber in dieser einen Stunde History, unter anderem mit...
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Grüß dich.
Sportveranstaltungen wie die Olympischen Spiele, das sind ja Massenereignisse. Es werden Emotionen geweckt und die Zuschauer fiebern so richtig bei den Wettkämpfen mit. Das ist eine ziemlich gute Gelegenheit, auf politische oder soziale Anliegen aufmerksam zu machen, oder?
Allerdings, also eigentlich kann man sogar sagen, besser geht es überhaupt nicht. Parasitäre Publizität, könnte man sagen. Man nehme also ein riesiges Ereignis wie die Olympischen Spiele, über das auf jeden Fall weltweit berichtet wird und bei dem man sich eben ganz sicher sein kann, dass Fernsehkameras und Radiomikrofone in großer Zahl aufgestellt sein werden. Dann muss man einen Teil der Veranstaltung sozusagen okkupieren, also mit fremdem Inhalt füllen und braucht dann nur noch darauf zu warten, dass die anwesenden Reporter über dieses dann neue Ereignis berichten. Dann hat man einen Skandal ausgelöst oder man hat die internationale Aufmerksamkeit eben auf ein Problem gelenkt.
Aber das funktioniert doch sicherlich nicht nur bei Sportveranstaltungen.
Nein, natürlich nicht. Talkshows waren immer schon ein beliebtes Ziel solcher Aktionen. In den 70er und 80er Jahren wurde nicht nur viel mehr gepöbelt bei solchen Talkshows, sondern auch mit Wassergläsern geworfen oder auch schon mal mit einer Axt einen Tisch zertrümmert. Damit hatte man das Publikum, das eigentlich wegen eines ganz anderen Themas eingeschaltet hatte, mit seinem eigenen Anliegen konfrontiert. Das sorgte dann für Empörung oder jedenfalls für Aufregung. Und damit hatten die Urheber der Aktion ihr Ziel erreicht, eben parasitäre Publizität.
Wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke, viele Sportveranstaltungen werden ja von dem ausrichtenden Land schon fast inszeniert, um den Zuschauern und den Besuchern dann einen ganz bestimmten Eindruck zu vermitteln.
Ja, das ist so und das war auch so, eigentlich immer schon. Erinner dich mal zurück an die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland im Jahr 2006. Mhm. Die Welt zu Gast bei Freunden, das war der Slogan. Und es wurde alles dafür getan, dass unser Land in einem extrem guten Licht dasteht. Die Fans haben natürlich einen erheblichen Teil dazu beigetragen, ganz freiwillig übrigens. Weniger freiwillig ging es 70 Jahre zuvor in Deutschland zu. Damals, 1936, wurden die Olympischen Winter- und Sommerspiele im Nazi-Deutschland ausgetragen. Jüdische Sportler wurden für die deutsche Mannschaft nicht nominiert. Schwarze Sportler aus anderen Nationen, die durften zwar starten, bekamen aber allenfalls höflichen Applaus. Die Führung des NS-Staates versteckte für die Zeit der Spiele den staatlich geförderten und geforderten Antisemitismus. Die Olympischen Spiele 1936 waren für die deutschen Juden eine illusorische Schonzeit. Sie dachten, es werde schon nicht so schlimm werden, unter anderem auch deshalb, weil das Internationale Olympische Komitee bedenkenlos mit den braunen Machthabern in Berlin kooperierte. Das IOC half der Nazi-Sportführung, die Welt für die Dauer der Spiele zu täuschen. Die offensichtliche und alltägliche Diskriminierung deutscher Juden sollte, zumindest während der Wettkämpfe in Berlin, gegenüber der Weltöffentlichkeit vertuscht werden. Und der Plan ging auf. 1936, die Olympischen Spiele waren ein großer politischer Imagegewinn für den Nazi-Staat.
Wir sprechen aber heute nicht über Olympia 1936, sondern über Black Power auf dem Siegerpodest. Zwei schwarze Athleten aus den USA haben bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko gegen Diskriminierung und Rassenhass demonstriert, indem sie bei der Siegerehrung ihre Fäuste in den Himmel gestreckt haben.
Deutschlandfunk Nova.
Es war der 16. Oktober 1968. Der Sprinter Tommy Smith lief die 200 Meter in 19,83 Sekunden und stellte damit einen neuen Weltrekord auf und gewann die olympische Goldmedaille. Sein Landsmann John Carlos wurde Dritter. Beide sind schwarz und beide protestierten bei der Siegerehrung gegen Diskriminierung und Rassenhass in ihrer Heimat, indem sie jeweils eine Faust erhoben haben, die mit einem schwarzen Handschuh bekleidet war. Wie das ankam, erzählt uns Grit Eggerichs aus dem History-Team.
Die Drei Amerikaner werden also nebeneinander auf den Startblöcken kauern. Smith, Carlos und Questad.
Mexiko, 16. Oktober 1968. Das Finale im 200-Meter-Sprint der Herren. John Carlos, Larry Questad.
Jetzt kommt Tommy Smith.
Und Tommy Smith könnten auf dem Siegertreppchen landen.
Die Favoriten sind die drei Amerikaner, dazu vermutlich Michael Frey aus Jamaika.
Dabei wollten zwei der besten US-Sprinter eigentlich gar nicht hier sein. John Carlos und Tommy Smith hatten sich schon lange vor ihrer Nominierung überlegt, die Olympischen Spiele zu boykottieren.
Wir sehen Roger Bambuck, den Franzosen, Jochen Eigenherr, Westdeutschland.
Zusammen mit den anderen schwarzen Spitzenathleten aus den USA. Für ihr Land sollen sie Medaillen holen, werden im Alltag aber wie Bürger zweiter Klasse behandelt. Dagegen wollen sie mit dem Boykott protestieren. Aber zu wenige schwarze Athleten machten mit. Also beschlossen Tommy und John, doch nach Mexiko zu fahren, zu gewinnen und vor den Augen der Welt ein Zeichen zu setzen.
Dann Peter Norman, der starke Australier.
Dieses Rennen mit vielen starken Läufern wird in die Geschichte eingehen. Und das nicht nur, weil ein neuer Weltrekord aufgestellt wird.
So, jetzt und Bambuck geht los. Bambuck geht los wie der Teufel, aber auch vor ihm John Carlos. John Carlos rollt das Feld erst einmal auf. Carlos führt das Feld an vor Tommy Smith. John Carlos, jetzt kommt aber Tommy Smith. Jetzt kommt Smith.
Auf den letzten Metern merkt John Carlos, dass es für ihn knapp wird. Er dreht den Kopf nach links zu Tommy Smith. Wenigstens einer von den beiden muss es aufs Siegertreppchen schaffen. Da reißt Tommy schon die Arme hoch und läuft als erster ins Ziel. John dagegen.
Ist denn so etwas möglich? Und Carlos hat nicht aufgepasst. Er ließ vermutlich noch den Australier Peter Norman vorbei.
Sie müssen eine halbe Ewigkeit auf das offizielle Ergebnis warten. Am Ende heißt es, Tommy Smith Gold.
Ein unerhörtes Rennen dieser beiden Amerikaner, aber auch von Peter Norman, der vermutlich sogar die Silbermedaille haben wird.
Peter Norman Silber, John Carlos Bronze.
Ich hoffe, man zeigt uns hier eine Zeitlupe.
In der Zeitlupe sieht man, wie sich zwischen die beiden großen Schwarzen ein kleiner weißer Mann schiebt. Peter Norman, ein Newcomer aus Australien, der den australischen Rekord bricht und überraschend den zweiten Platz macht.
Oh, das war ein Lauf. Ein großartiger Lauf.
Tommy und John haben ihr Ziel erreicht und Tommy hat nebenbei noch den Weltrekord gebrochen. In der Kabine beraten sie, wie sie bei der Siegerehrung protestieren wollen. Beide hatten geplant, schwarze Handschuhe zu tragen. Aber John hat seine im olympischen Dorf liegen lassen. Peter Norman mischt sich ein. Er schlägt vor, dass die beiden Johns Handschuhe teilen. Und er selbst will auch ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Er steckt sich einen Button der schwarzen olympischen Protestbewegung an. Sie gehen zusammen raus, alle drei mit Buttons an der Jacke. Tommy und John auf Socken, schwarzen Socken. Ein Symbol für Armut und Unterdrückung der Schwarzen in den USA. So stellen sie sich auf dem Siegertreppchen auf und bekommen ihre Medaillen umgehängt. Als die US-Hymne spielt, hebt Tommy die rechte Faust und John die linke. Beide mit schwarzen Handschuhen. Die beiden senken die Köpfe. Die Musik verstummt.
Du hättest einen Frosch pinkeln hören können. Das ist beängstigend, wenn plötzlich 50.000 Leute um dich herum schweigen, als wärst du im Auge eines Orkans.
Aber dann geht es los. Buhrufe, Beleidigungen, Nigger zurück nach Afrika, Todesdrohungen, Gegenstände werden geworfen. Reporter kritisieren den angeblichen Missbrauch der Olympischen Spiele zu politischen Zwecken. Das Time Magazine titelt »Wütender, böser, hässlicher« analog zu »Höher, schneller, weiter«. Aber das ist nur der Anfang.
Ich hatte ja keine Ahnung, was wir durchmachen würden. Wir waren jung und ich konnte nicht wissen oder nicht abschätzen, dass sich unser Lebensweg gerade unwiderruflich geändert hatte.
So erinnert sich John Carlos Jahrzehnte später an diesen Tag. Er und Tommy wurden sofort nach Hause geschickt. Ihre Karrieren waren vorerst zu Ende. In den nächsten Jahren arbeitete John als Security in Clubs und als Hausmeister. Tommy wusch Autos. Peter trainierte in Melbourne für die Sommerspiele in München 1972. Aber weder er noch seine zwei US-Kollegen durften jemals wieder an Olympischen Spielen teilnehmen. Geächtet von der internationalen Sportelite, beschimpft von Rassisten, aber bejubelt von Millionen, die sich für Gleichberechtigung und Menschenrechte einsetzen.
Dritteggerichs war das, über die Reaktionen und die Stimmung bei den Olympischen Spielen 1968, bei denen eine Siegerehrung mit zwei schwarzen Athleten für einen Eklat sorgte. Matthias, wir müssen gerade mal einen Sprung machen, nämlich ins Jahr 1979 und nach Afghanistan. An Weihnachten marschierten da Truppen der Roten Armee ein. In Spitzenzeiten waren mehr als 100.000 sowjetische Soldaten in Afghanistan stationiert. Die Welt befand sich zu der Zeit ja noch im Kalten Krieg. Wie waren die Reaktionen des Westens auf dieses Ereignis?
Naja, also der Westen, der war natürlich empört und der warf der Sowjetunion Machtmissbrauch und eine weitere Unterdrückung eines friedliebenden Volkes vor. Der Einmarsch, man kann sich das gut vorstellen, geriet natürlich ganz, ganz schnell auf die Tagesordnung der Weltpolitik. Im Nachhinein betrachtet hat sich die Sowjetunion mit dem Einmarsch keinen Gefallen getan. Sie hat den Krieg verloren. Jedenfalls wurden die Truppen Mitte Februar 1989 wieder abgezogen. Der Krieg in den Bergen Afghanistans war gegen die Mudschahedin nicht zu gewinnen. Zudem holte die Sowjetunion ein Drogenproblem sich ins Land, denn nach dem Einmarsch in Afghanistan nahm der Konsum von Heroin enorm zu. Manche Beobachter sprachen damals davon, dass die Sowjetunion in Afghanistan das erlebte, was den USA in Vietnam 10 Jahre zuvor ebenfalls nicht erspart geblieben war.
Und das scheint jetzt überhaupt gar keinen Zusammenhang zu unserem eigentlichen Thema zu haben, hat es aber.
Sehr sogar, weil das Internationale Olympische Komitee 1980 auf erste glanzvolle Spiele in einem Ostblockland gehofft hatte. Aber der amerikanische Präsident Jimmy Carter machte den berühmten Strich durch die Rechnung. Erst forderte er die UdSSR auf, Afghanistan bis zum 20. Februar 1980 wieder zu verlassen. Und als das nicht geschah, organisierte er einen Boykott der Spiele durch westliche Staaten. Es gab natürlich kontroverse Diskussionen. In allen Ländern plädierten die aktiven Sportler ebenso natürlich dafür, die Olympischen Spiele nicht politisch zu instrumentalisieren. Aber es half nichts. 65 von 148 nationalen Olympischen Komitees entschieden sich für einen Boykott der Spiele in Moskau. Am 15. Mai 1980 verkündete die damalige Tagesschausprecherin Dagmar Berghoff die Nichtteilnahme der deutschen Athleten.
An den Olympischen Sommerspielen in Moskau werden Sportler aus der Bundesrepublik nicht teilnehmen.
Für die Sportler, die jahrelang darauf hintrainiert und hingearbeitet haben, war das ja keine schöne Sache. Gab es denn sowas öfter?
Ja, das gab es öfter. Die Sowjetunion boykottierte nämlich 1984 die Spiele in Los Angeles sozusagen als Antwort. Diesem Boykott folgten damals 13 weitere Ostblockländer, nur Rumänien, die nahm an den Spielen teil. Vor 1980 gab es 1952 in Helsinki, 1956 in Melbourne und 1968 in Mexico City politische Ereignisse, die zum Anlass für Kritik genommen wurden, aber regelrechte Boykotte hat es davor und danach dann nicht mehr gegeben.
Die Olympischen Spiele als Möglichkeit, politisch seine Meinung zu sagen. Unser Blick zurück heute ins Jahr 1968.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Gerade hat uns Matthias erzählt, dass die Olympischen Spiele 1980 von 65 Ländern boykottiert wurde, unter anderem auch von Deutschland. Und wir haben gemutmaßt, dass das für die Sportler, die lange darauf hingearbeitet haben, nicht so richtig toll waren. Fragen wir doch einen von ihnen. Guido Kratschmer war 1980 Weltrekordhalter im Zehnkampf und hätte ziemlich gute Chancen auf die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gehabt. Hallo Herr Kratschmer.
Ja, grüß Gott.
Wie haben Sie von diesem Boykott erfahren?
Ja, das war gar nicht so wunderschön. Das ist vollkommen klar. Ich war auf dem Weg zu einem Zehnkampf nach Götzis in Österreich und habe das aus dem Radio erfahren. Und das hat mir natürlich den Boden in den Füßen weggezogen in dem Moment, weil ich immer gedacht habe, das deutsche NOK ist unabhängig, wird sich nicht von der Politik beeinflussen lassen. Es durfte dann abstimmen und die Abstimmung ging dann eben so aus, dass wir boykottieren.
Das heißt, Sie haben das noch nicht mal persönlich irgendwie mitgeteilt bekommen, sondern...
Nee, aus dem Radio erfahren. Ja gut, wieso? Müsste jeder Sportler persönlich angeschrieben werden oder antelefoniert werden? Nee, es war ganz einfach eine Nachricht aus dem Radio.
Wie war da Ihre Reaktion?
Ja, wie gesagt, ich war erstmal fix und fertig, weil ich immer gehofft habe, na, die Deutschen werden nicht boykottieren, aber das war eine vergebliche Hoffnung. Ja, erstmal musste ich mich da sammeln und ich bin in die Berge gefahren und habe mir dann... geschworen, jetzt muss ich wenigstens Weltrekord machen. Das war die einzige Alternative, die mir noch blieb.
Haben Sie es denn irgendwie verstanden oder nachvollziehen können oder überhaupt nicht?
Nee, wir als Sportler konnten das nicht verstehen. Betroffen waren letztendlich ja nur die Sportler, die andere ja nicht. Wir haben uns jahrelang daraufhin vorbereitet und das Ziel jedes Sportler ist Olympia. Und nach Olympia kommt erstmal nichts. Olympia ist eigentlich das große Ziel für jeden Sportler. Und ja, Und verstehen konnte ich es wirklich nicht, weil die Russen waren in Afghanistan einmarschiert und wenn boykottiert wird, marschieren sie ja nicht aus. Das bleibt ja. Es wird sich ja nichts dran ändern.
Haben Sie sich denn mit Teamkollegen unterhalten? Haben die das irgendwie verstanden oder war das einheitlich, dieses Unverständnis?
Also aus meinem Umfeld war es einheitlich. Es gab natürlich einige, glaube ich, die für den Boykott waren. Das waren Reiter und sowas. Aber die richtigen Sportler und Athleten, da kenne ich keinen, der gesagt hat, es ist gut, dass boykottiert wird.
Sie haben eben gesagt, dass Sie nach dem Boykott den Beschluss gefasst haben, einen Weltrekord aufzustellen und haben das auch geschafft. Mit 8.649 Punkten und damit sind Sie bis heute unter den besten 100 des Weltleichtathletikverbandes. War das eine Genugtuung für Sie, eine Art Ersatz für die Goldmedaille?
Ersatz war es auf alle Fälle nicht, aber es war eine Genugtuung. Also ich musste mich ja irgendwie in Szene setzen und man hat ja jahrelang darauf hintrainiert. Nach der Silbermedaille 76 in Montreal war mir vollkommen klar, dass Gold mein Ziel in Moskau war und es gab auch keinen Konkurrenten außer Daley Thompson. Wir beide hätten es unter uns ausgemacht und ich fand mich ihm damals noch überlegen, von der Psyche auch noch. Und das war, ist sehr entscheidend dann auch im Wettkampf. Aber ich durfte nicht hinfahren und Daley hat dann ohne Probleme gewonnen, war vollkommen klar. Also die Engländer durften hinfahren, andere auch, den Franzosen wird freigestellt. Und deswegen, das war dann nochmal so ein zweiter Schlag, weil wenn wir alle boykottiert werden, hätten wir irgendwie so gesagt, okay, das geht in Ordnung, aber dadurch viele andere noch hingefahren sind, war der Boykott sowieso eine Farce.
Wie ist das jetzt, 38 Jahre später? Haben Sie das Ganze mittlerweile verarbeitet oder ist das immer noch so ein Dorn?
Ist immer noch ein kleiner Dorn. Also anfangs war es ein großer Dorn und schwächt sich immer mehr ab. Inzwischen habe ich es verarbeitet, aber immer noch, es ist immer noch ein kleiner Stich da.
Sagt Guido Kratschmer, er hätte 1980 bei den Olympischen Spielen in Moskau dabei sein können, wenn die nicht aus politischen Gründen von Deutschland boykottiert worden wären. Vielen Dank Ihnen für die Information.
Ja, danke Ihnen auch.
Wenn Sportveranstaltungen Ereignisse sind, bei denen man gesehen wird und Aufmerksamkeit erregt, dann kann ein Land ja nicht nur dann Einfluss auf sein Ansehen nehmen, wenn es Ausrichter ist, sondern auch durch die Leistung der Sportler. Je besser die sind und je öfter die auf dem Siegertreppchen stehen, desto mehr fällt das Land auf. Aber wie erreicht ein Land, dass seine Sportler durchweg gute Ergebnisse einfahren? Klar, durch großflächiges Doping. So geschehen unter anderem in der DDR. Professor Gisela Spitzer ist Experte, was das Thema angeht und hat auch mehrere Bücher dazu geschrieben. Hallo Herr Spitzer.
Ja, guten Abend.
Gab es in der DDR überhaupt Sport ohne Einfluss der Politik?
Eigentlich nein. Sie müssen bedenken, das war nun mal eine Diktatur und die SED hatte ein Organisationsmonopol. Das heißt, sie hat darauf geachtet, dass es Sport ohne Zulassung, ohne Erlaubnis, ohne Kontrolle nicht gegeben hat. Und von heute aus gesehen ist das ganz eindrucksvoll. Sport, der ohne Genehmigung betrieben wurde, hieß Dunkelsport und wurde polizeilich verfolgt. Also ein typisches Beispiel, wenn zum Beispiel Eisenbahner der Bundesrepublik in der DDR Arbeiten erledigten und abends beim Bier ein kleines Fußballturnier machten, das war Dunkelsport, das wurde ermittelt, da kam die Stasi, da gab es Parteistrafen für die SED-Mitglieder und so weiter. Also das ist für meine Begriffe ein gutes Beispiel, dass man es verhindern wollte, sodass auch eine freie Entwicklung der Disziplinen nicht möglich war. Dinge wie zum Beispiel Triathlon waren in der DDR verboten oder aber Surfen, das galt als kapitalistische Sportart oder Karate. Und wenn also so Basisaktivitäten stattfanden, die bei uns quasi Vereinssport wären oder vereinsfreier, selbstorganisierter Sport, da kam sofort die politische Kontrolle, ob nun das unter dem Deckmantel der Kirchenarbeit stattfand oder nicht. Es wurde alles kontrolliert, weil der Sport einen seinen Teil beitragen sollte zum Aufbau der DDR, zur Formierung einer Gesellschaft.
Das heißt, ich nehme auch mal an, die Sportler hatten eine besondere Rolle.
Ja, sie hatten eine besondere Rolle. Und ich will noch mal auch Personen benennen. Walter Ulbricht, von dem ist überliefert, der Sport, da muss alles demokratisch aussehen, aber wir müssen es jederzeit unter Kontrolle haben. Ja, und der andere Name ist Erich Mielke, der spätere Minister für Staatssicherheit, der eigentlich seine Polizeiarbeit anfing mit der Lizenzierung von Sportgemeinschaften. Und der fing dann damit an, dass jedes Mitglied nicht nur einen Ausweis bekam, sondern vorher polizeilich durchleuchtet wird, ob er das machen darf. Und wer seinen Ausweis dann nicht bekam, wusste, dass er politisch verdächtig war und floh in den Westen. Das war auch eine kleine Ausreisewelle, Fluchtwelle, muss man ja sagen.
Waren sportliche Erfolge denn dann ein Ersatz für politische Akzeptanz?
Ja, auf jeden Fall. Die politische Großwetterlage war ja Eindämmung des kommunistischen Blockes. In Deutschland gab es die Hallstein-Doktrin, das heißt Möglichkeiten, überhaupt im Ausland aufzutreten. Das waren meinetwegen Rotes Kreuz, das war Postverein und solche Dinge. Und zum Beispiel in der Bundesrepublik war ja lange das Zeigen der DDR-Flagge bestraft. Oder Funktionäre des Deutschen Turn- und Sportbundes gehörten ja formal einer kommunistischen Organisation an und wurden an der Grenze verhaftet. Also in dieser Situation war der Sport ein idealer Weg, um überhaupt öffentlich gesehen zu werden und auch die Flagge letzten Endes zu zeigen. Und das hat die DDR mit allen Kräften betrieben. Wir wissen heute, dass das auch unglaublich teuer war. Wenn wir zurückschauen ins Ende der Richtung Ende der DDR, dann wird der Sport nicht mehr so wichtig. Man hatte seine Ziele erreicht. Es kommt also zu ersten Sparmaßnahmen in diesem Hochleistungssportsegment und so weiter. Es ist also auch sehr eindrucksvoll. Am Anfang hat man alles hineingetan und in dieser späteren Krise, der Ende der 80er Jahre, war der Sport dann auch nicht mehr so wichtig für die politische Führung. Man hatte seine Ziele ja erreicht.
Die Sportler der DDR durften im Gegensatz zu denen der Bundesrepublik an den Olympischen Spielen 1980 in Moskau teilnehmen, logischerweise. Damit mussten die DDR-Sportler sich zu diesen Olympischen Spielen nicht gegen die aus dem Westen beweisen. Aber trotzdem haben sie manipuliert und gedopt bis zum Gehtnichtmehr. Wieso das?
Ja, es ist eine Geschichte. Ich erzähle Ihnen einen politischen Witz, der in der Zeit der 80er zum Beispiel in Leipzig kursierte, in vielen Versionen. Ich mache den auch in der kürzesten Version. Es ist ein Telegramm aus der UdSSR an die SED-Führung, das Politbüro in der DDR. Und der Text des Telegramms lautet: Medaillen, Stopp, Öl, Stopp. Da gibt es also viele Versionen von. Das ist ein politischer Witz und der sagt ganz einfach, wenn ihr so viele Medaillen holt, kriegt ihr kein Geld mehr von uns.
Oh.
Ja, das ist also, in Diktaturen sind politische Witze immer sehr aussagekräftig und damit ist im Grunde gemeint, die Angst der Sowjetunion als größte Sportnation sozusagen von der kleinen DDR, von der größten DDR der Welt, überflügelt zu werden. Und diese Angst war sehr real, weil formal in allen Plänen des Sports stand immer, die Sowjetunion ist die Hauptmacht des Sozialismus, auch sportlich führend in der Welt. Die DDR ist sozusagen dasselbe auf europäischer Ebene und muss deswegen einen Platz hinter der Sowjetunion ankommen. Das war die offizielle Planung und so kam es auch. Medaillenspiegel, Platz 1, 2, Sowjetunion, DDR. Wenn wir jetzt aber in die internen Planungen schauen, die nicht aufgeschrieben wurden, es gibt zum Beispiel Berichte aus der Sportführung, aus dem innersten Kreis, wo es dann um 1980 schon hieß, unser Hauptgegner sind längst nicht mehr die USA, unser Hauptgegner sind unsere Brüder, die Sowjetunion. Das heißt, man hatte im Grunde genommen vor und war auch kurz davor, die Sowjetunion einzuholen oder zu überholen. Und das ist ganz erstaunlich, weil wir wissen ja, wie die Ursachen unter anderem sind. Technisierter Sport, Einbindung von Dopingpraktiken in den Sport hinein, Missachtung der menschlichen Ressourcen. Nur so war das so etwas ja möglich.
Professor Gisela Spitzer war das. Wir haben gesprochen über das systematische Doping von Sportlern in der DDR. Danke Ihnen für die Information.
Ja, danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Was war das für eine Stimmung hier in Deutschland, als wir die Fußball-Weltmeisterschaft ausgerichtet haben? All die schönen Abende in Biergärten, beim Rudelgucken und gemeinsam die Mannschaft anfeuern. Okay, ja, im Nachhinein kam raus, dass da auch nicht alles so mit rechten Dingen zugegangen ist, aber das wussten wir ja vor 12 Jahren noch nicht. Dieses Jahr ist also Russland Ausrichter der Fußball-WM und für den Deutschlandfunk dabei ist unter anderem Matthias Friebe. Hallo Matthias.
Hallo.
Es gab ja jetzt vor kurzem schon den Fall von Hajo Seppelt, dem ARD-Doping-Experten, dem das Visum aberkannt wurde, weil er auf einer Liste von unerwünschten Personen stand. Gibt es denn für deine Arbeit irgendwelche Einschränkungen während der WM?
Davon gehe ich jetzt aktuell nicht aus, dass es die geben wird. Ich habe mein Visum schon vor einem Jahr bekommen. Ich war im vergangenen Sommer zum Vorbereitungsturnier schon in Russland, dem sogenannten Confed Cup. Und als ich da mein Visum beantragt habe, bin ich auch zum Konsulat gefahren und da hat eine ganz interessante Begebenheit gegeben. Der Beamte dort hat mir mehr oder weniger gesagt, dass das ein sehr wichtiges Turnier ist und dass man für die FIFA und die Belange der FIFA alles tut, und hat mir direkt meinen Visumsantrag, den ich nur für das vergangene Jahr gestellt habe, auf das Jahr 2018 ausgeweitet und hat direkt gesagt, da brauche ich noch nicht mehr kommen und das ist ein großes Visum für alles. Da war ich ein bisschen überrascht drüber, weil ich schon gehört hatte, dass es auf jeden Fall sehr korrekt abläuft. Ich erwarte nicht, dass es da größere Einschränkungen geben wird. Hajo Seppelt, muss man natürlich dazu sagen, ist ja ein so prominenter, ist ja der Enthüllungsjournalist, und der hat natürlich gerade mit Russland eine längere Geschichte in den letzten Jahren durch das Aufdecken des Staatsdoping-Systems. Dass der auf einer Liste unerwünschter Personen steht, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend.
Gab es denn da irgendwelche Ansagen, dass du dich nicht im Land frei bewegen darfst, oder ist das alles offen?
Ja, es ist ein bisschen so, dass man natürlich für ein Visum so ein Einladungsschreiben braucht. Und ich habe ein Einladungsschreiben der FIFA vom Weltfußballverband, und damit bekomme ich jetzt ein Visum für die Weltmeisterschaft. Ich kann mich zwar frei bewegen im Land und ich kann zwar auch mich umschauen, aber meine Arbeit betrifft alles, was die Weltmeisterschaft angeht. Also ich darf über das berichten, was mit der Weltmeisterschaft im Zusammenhang steht. Kann man jetzt ein bisschen gucken, was steht denn mit der Weltmeisterschaft im Zusammenhang, wenn es eine Demonstration gegen ein politisches Problem gibt, die wegen der Weltmeisterschaft auf den Straßen stattfindet, steht das ja im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft. Aber ich darf jetzt nicht nach Sibirien fliegen und über die Lage der Bauern dort berichten oder so.
Noch immer nicht gelöst ist der Konflikt mit der Ostukraine, nachdem Russland die Krim annektiert und besetzt hat. Wird das dann während der WM ein Thema sein? Das ist ja auch ein ganz anderes Gebiet.
Es ist auch ein ganz anderes Gebiet. Das ist natürlich spannend, wie das jetzt sozusagen in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ob es da vielleicht von Menschenrechtsorganisationen Demonstrationen geben wird. Es wird auf jeden Fall in der Berichterstattung mit Sicherheit in der Form ein Thema sein, weil ja gerade die Annektierung der Krim mit dem Sport zusammenhängt. Die passierte ja immer in zeitlich großer Nähe zu den Olympischen Winterspielen von Sotschi vor 4 Jahren. Und es ist auch nach wie vor eines der Beispiele, wo man sagt, okay, das ist die Fassade nach außen, der Sport, der Frieden, der IOC-Präsident zeigt sich mit dem Staatspräsidenten und im Hintergrund wird sozusagen die Krim annektiert. Das wird zumindest unterschwellig immer wieder auch in der Berichterstattung Thema sein. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie diese Tage dann ablaufen werden, ob das auch ein politisches Thema wird, ob es vielleicht auch von ausländischen Politikern zu einem Thema gemacht wird.
Im Moment ist Russland in den Medien ja nicht so richtig positiv belegt, unter anderem wegen der Besetzung der Krim. Bietet diese WM nicht ein unheimliches politisches Ansehen jetzt, was eigentlich nicht so richtig verdient ist?
Ja, das ist die Frage, die man sich immer stellt vor so großen Wettbewerben. Wir hatten Sotschi, auch das Beispiel mit Russland. Es war eine große Diskussion. Europaspiele, so ein neuer Wettbewerb in Aserbaidschan. Da wurde viel darüber berichtet. Das ist natürlich eine große Bühne. Das ist der ganz große Scheinwerfer. Man kann sich als Land präsentieren, was solche Turniere ausrichten kann, was in gewissem Sinne gastfreundlich ist. Man kann sich von seiner besten Seite zeigen, tolle Bilder in die Welt schicken. Das ist natürlich eine Bühne, die man da bekommt. Und da kann man sich die Frage stellen, ist das verdient oder ist das nicht verdient? Das ist eine Sache, die die Sportverbände eigentlich klären müssen, weil die Turniere vergeben und die auch deswegen immer angefragt werden. Ob das jetzt eine politische Bühne ist, weiß ich nicht. Das hängt natürlich davon ab, wer fährt dahin, wer von den internationalen Politikern wird dahin fahren, wie werden die sich äußern? Zum Beispiel die Vorsitzende des Sportausschusses des Bundestages, Dagmar Freitag, die wird nicht hinfahren, auch aus diesem Grund, hat sie schon gesagt. Das ist jetzt einfach die Frage, wie das geht. Wir erinnern uns vielleicht noch an die WM 2014 in Brasilien. Deutschland wurde Weltmeister. Wer saß neben dem damaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter in der ersten Reihe auf der Tribüne? Die Bundeskanzlerin. Und auch der Bundespräsident ist dahin geflogen. Und da ist natürlich die Frage, macht man das in Russland? Ist dann die Unterstützung der eigenen Mannschaft, ist die wichtig? Braucht man das vielleicht auch für interne Wahlkämpfe im eigenen Land? Es sind ja auch immer ganz gute Bilder, wenn sich so ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin mit einem Weltmeister präsentieren kann. Oder ist dann das außenpolitische Zeichen wichtiger? Und davon wird es abhängen, inwieweit das auch politische Reputation für Russland bringt.
Für die FIFA war das politisch. Hat die FIFA mit der Vergabe der WM Russland und Putin und das von ihm installierte System gestärkt?
Ja, in jedem Fall. So ein Turnier bringt natürlich auf jeden Fall was, weil man eben diesen Scheinwerfer hat. Man hat diese Aufmerksamkeit, die wird natürlich unangenehmerweise für solche politischen Systeme auch immer auf die Schattenseiten gelegt, gerade im Vorfeld. Aber trotzdem alleine 4,5 Wochen, die ganze Welt schaut nach Russland. Es gibt hoffentlich für Russland diese tollen Bilder, die es zu sehen gibt, sportliche Erfolge, die man feiern kann. Das ist ein ganz besonderer Scheinwerfer, und da haben natürlich die Sportverbände, haben da auch einen besonderen Auftrag. Und das ist aber auch da wieder eine Beziehung, die man da eigentlich klarstellen muss, weil auch die FIFA natürlich von diesem Turnier profitiert. Die Weltmeisterschaft ist für den Weltfußballverband die Haupteinnahmequelle überhaupt. Damit verdienen sie ihr Geld und bestücken ihren Jahreshaushalt die Jahre danach. Das sind Werbeeinnahmen, das sind Fernseheinnahmen. Das ist das Event, das Ereignis, wo die FIFA das Geld verdient. Und die profitieren natürlich von so einer WM auch, die man in Russland vielleicht ein bisschen leichter ausrichten kann als in einem sehr demokratisch geprägten Land, wo man dann noch mit Politikern sich auseinandersetzen muss oder mit Organisationen, die dagegen vielleicht auch mal demonstrieren, weil ja auch die FIFA so ein paar Klauseln in ihren Verträgen hat, wie Steuerfreiheit, wie Immunität. Und also das ist einfach etwas, wovon die FIFA sehr profitiert. Und da finden sich halt einfach zwei, die beide von dieser WM was Gutes haben.
Sagt Matthias Friebe, er begleitet für den Deutschlandfunk die Fußballweltmeisterschaft in Russland. Viel Spaß dir dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Die eine Stunde History neigt sich dem Ende zu. Wir haben viele Beispiele gehört, wie bei Sportereignissen politisch Einfluss genommen wurde. Jetzt ist Zeit für ein Fazit. Matthias, kann man das irgendwie verhindern?
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht. Als die Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland vergeben wurde, da war die Welt noch in Ordnung. Die Entscheidung der Vergabe im Jahr 2018 für Russland und nach Katar im Jahr 2022 fiel in der FIFA-Zentrale in der Schweiz am 2. Dezember 2010. Die Auseinandersetzungen um die Ostukraine hingegen begannen erst im Februar 2014. Ein Monat später annektierte Russland die Krim. Wenn man also die Entscheidung 4 Jahre nachdem sie gefällt worden war, wieder rückgängig gemacht hätte, hätte das viele Konsequenzen nicht nur für Russland nach sich gezogen. Das gilt im Übrigen auch für das Land der nächsten WM, nämlich Katar. Viele Anrainerstaaten haben die diplomatischen Beziehungen zu dem Land abgebrochen, weil die Nachbarn zu großes außenpolitisches Gewicht für diesen Inselstaat befürchten, der gerade zweimal so groß ist wie Zypern, aber über das weltweit höchste Pro-Kopf-Einkommen verfügt. 2022 werden Spieler und Zuschauer nicht nur unter kaum ertragbaren klimatischen Bedingungen stöhnen, sondern möglicherweise auch durch diesen Konflikt in Mitleidenschaft gezogen werden.
Das spricht ja eigentlich dafür, solche Großveranstaltungen nur noch in Ländern mit politisch stabilen Verhältnissen auszutragen, oder?
Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Denn mit dem langen Vorlauf von 8 oder sogar 12 Jahren zwischen der Vergabeentscheidung und dem Beginn eines Turniers oder Olympischer Spiele können sich überall auf der Welt die politischen Verhältnisse natürlich grundlegend ändern. Aber sicher gibt es wohl Regionen, in denen man eher mit unruhigen Situationen rechnen muss. Und die könnte man ja vielleicht meiden. Aber wir können ja so kurz vor Beginn der WM in Russland einen Ausblick durchaus mal wagen auf die kommende WM in Katar. Entweder werden die Stadien mit einer gigantischen Klimaanlage ausgestattet oder die Spiele finden im Schneckentempo statt, denn im Sommer erreichen die Temperaturen dort bis zu 50 Grad und da kann man ja keinen Sport betreiben und auch schon gar keinen Spitzensport.
Naja, bei Mexiko-Stadt liegt ja auch über 2200 Meter hoch und da ist die Luft ja auch dünner, als es die meisten Sportler gewohnt sind. Und wir werden ja sehen, was sich die Verantwortlichen in Katar einfallen lassen. Vielleicht ja auch schon im Vorfeld, um ihre Arbeiter besser zu schützen, die die ganzen Stadien bauen. Das wäre echt wünschenswert. In der nächsten Woche sprechen wir über einen der Legende nach sehr exzentrischen Mann. Es wird ihm nachgesagt, dass er zu seiner Belustigung Rom angezündet haben soll. Die Rede ist von Kaiser Nero. Das könnte aber tatsächlich auch nur eine Legende sein, das mit dem Rom anzünden. Keine Legende ist, dass Nero sich selbst umgebracht hat, indem er sich einen Dolch in den Hals gerammt hat. 68 nach Christus war das. Sprechen wir nächste Woche drüber. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.